Guten Morgen. Es ist schön, in so eine große und vielfältige Runde zu schauen. Schön, dass so viele Gäste auch da sind aus den Nachbarstädten und Gemeinden. Herzlich willkommen, wo immer ihr herkommt. Ich habe gehört, Alzey habe ich vorhin gehört, Osthofen, weiß ich, sind einige da. Seid einfach herzlich willkommen. Wir kriegen das im Laufe des Gottesdienstes ja noch ein bisschen mit. Alle kommen wir jetzt zusammen, weil wir 10 Menschen taufen. Wir taufen sie, weil sie, wie wir sagen, Christ geworden sind. Wie wird man eigentlich Christ? Indem man sich taufen lässt? Oder indem man einer Kirche beitritt? Oder was gehört eigentlich dazu? Antwort finden wir im Neuen Testament. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die ersten Jünger Jesu nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Der Apostel Petrus steht dann auf und hält im Tempel in Jerusalem eine lange Predigt. Er weist auf Jesus hin. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung sind wir gerettet. Das ist der Zielpunkt seiner Predigt. Und dann lesen wir, wie viele Zuhörer im Herzen berührt sind. Wie es sie mitten ins Herz trifft und wie sie Christen werden. Ich lese es mal im Original, Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Und Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese gottlose Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, mit 10 schon alle Hände voll zu tun. Wie wird man Christ? Wir können es aus diesen Versen der Apostelgeschichte lernen, dass verschiedene Schritte dazugehören. Ich will mal 4 nennen, die unbedingt dazugehören. Der erste Schritt: Gottes Ruf hören, ihm antworten durch Buße. Das ist ein biblisches Wort. Buße heißt so viel wie Umkehr des Lebens. Zweitens, Empfang des Heiligen Geistes. Drittens, die Taufe. Und viertens, die Eingliederung in eine Gemeinde. Gehen wir das durch. Erstens, die Umkehr. Petrus hat lange gepredigt, die Menschen haben ihm zugehört und dann heißt es, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Indem Petrus von Jesus gepredigt hat, haben sie auf einmal nicht nur den Petrus gehört, sondern sie haben in ihren Herzen Gottes Stimme gehört. Und sie haben auf einmal gespürt, ja, ich bin getrennt von Gott, ich bin ein Sünder, ich bin fern von ihm, ich bin verloren ohne Gott. Aber Gott ruft mich zu sich. Durch Jesus Christus nimmt er mir die Schuld ab. Ich darf in seine Nähe kommen. Er macht mich frei von bösen Mächten und schenkt mir ewiges Leben. Sie haben Gottes Stimme gehört. Sie sind umgekehrt, in dem Sinne, dass sie ihr Leben jetzt nach Gott ausgerichtet haben. Wir nennen das Bekehrung oder mit einem anderen biblischen Wort Wiedergeburt. Wir nennen das so, weil ein Christ ein neuer Mensch geworden ist, ja, Wiedergeburt. Und auch, weil er in eine neue Familie kommt, ja, und auch in eine Familie kommt man ja durch eine Geburt. Aber dazu später mehr. Das, was wir hier lesen, passiert bis heute. Gott gebraucht Menschen, um andere Menschen anzusprechen. Vielleicht hast du schon mal in deinem Herzen so etwas gespürt. Da spricht nicht nur irgendein Prediger oder ein Freund spricht zu mir von Gott. Nein, im Grunde genommen spricht Gott selbst zu mir. Das geschieht oft auch beim Bibellesen, wenn Worte, die ja vor langer Zeit, vor fast 2000 Jahren aufgeschrieben wurden, plötzlich zu Worten werden, die mich ganz persönlich treffen, die mich ganz persönlich meinen. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann bete zu ihm und versuche mit offenen Ohren und offenem Herzen zuzuhören. Manchmal spricht er auch durch Situationen zu uns. Wenn ich spüre, da ist ein Mensch, der mich braucht. Und auf einmal merke ich, das ist so ein kleiner Schubs von Gott, der sagt, kümmere dich um ihn. Da hat er durch eine Situation gesprochen. Oder auch manchmal durch Leid. Manchmal möchte uns Gott durch Schweres, das wir im Leben erleben, aufrütteln. Er möchte uns wach machen, dass wir ihn endlich hören. Nicht jedes Leid ist so zu erklären. Aber manche haben Gott so schon erfahren. Und wenn wir ihn dann hören und Ja zu ihm sagen und das erstmalig vertrauensvoll tun, dann ist es das, was wir eine Wiedergeburt nennen. Gott schenkt uns das dann. Zweitens, zum Christwerden gehört der Empfang des Heiligen Geistes. Nur wer den Heiligen Geist hat, kann ein Christ sein. Umgekehrt, wer wiedergeboren ist, hat auch den Heiligen Geist. Jeder, der wiedergeboren ist und als Christ lebt, hat den Heiligen Geist. Jeder hat ihn in sich. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der kann auch kein Christ sein. Denn der Heilige Geist bringt uns ja in Kontakt zu Jesus. Er lebt ja jetzt nicht mehr körperlich hier bei uns. Aber durch den Heiligen Geist sind wir verbunden. Durch ihn ist Gott uns nahe. Durch ihn hilft er uns. Durch den Heiligen Geist können wir beten und von Gott etwas hören. Und der Heilige Geist gibt jedem Christen eine besondere Gabe, die er zum Aufbau seines Reiches, zum Aufbau der Gemeinde einsetzen muss. Das kann eine ganz praktische Begabung sein. Einer kann gut etwas mit seinen Händen tun und er tut es für die Gemeinde. Heute Morgen haben das in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes einige getan. Ein anderer kann gut singen und lobt Gott oder Gitarre spielen. Ein anderer kann gut lehren und er lehrt die Gemeinde so, dass sie was versteht. Ein anderer kann gut Menschen zum Glauben führen und er tut es. Und morgen in den Alpha-Kursen versuchen wir das mit aller Hingabe und aller Liebe. Oder einer hört in besonderer Weise Botschaften von Gott und er hört das nicht nur für sich, sondern er hört auch Botschaften für andere Menschen oder für die Gemeinde als Ganzes. Solche Botschaften müssen immer von der Gemeinde geprüft werden, denn Menschen können sich irren in dem, was sie da hören. Aber wer diese Gabe hat, soll sie in aller Demut einsetzen für seine Gemeinde. Es gibt viele Begabungen, die der Heilige Geist den Christen schenkt, jedem mindestens eine, meistens sind es mehr. Und zu jeder dieser Begabungen gehört auch eine Aufgabe. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist prägt auch unsere Persönlichkeit. Er sorgt dafür, dass, die Bibel drückt es so aus, dass gute Früchte in unserem Leben wachsen. Ein guter Baum bringt gute Früchte, sagt Jesus einmal. Der Apostel Paulus beschreibt es so, in Galater 5 lesen wir, die Frucht des Geistes, also des Heiligen Geistes, aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wo Menschen so leben, da kann man auch gut zusammenleben. Und deshalb ist es so wichtig, den Heiligen Geist einzuladen, das eigene Leben zu bestimmen. Wir beten darum, dass der Heilige Geist uns auch erfüllt. Und auch nach dieser Taufe wird für jeden von euch nochmal persönlich gebetet. Ihr habt den Heiligen Geist, sonst wärt ihr nicht Christen geworden. Aber dass der auch euer ganzes Leben ausfüllt und bestimmt. Der dritte Punkt ist die Taufe. Die Taufe ist ein Bund, den Gott mit uns schließt und wir nehmen ihn an. Er ruft uns und wir lassen uns rufen. Er schenkt uns Glauben und wir glauben ihm. Er bestärkt uns den Glauben. In der Taufe wird die Wiedergeburt gültig. Sie wird besiegelt. Es kommt ein Stempel drunter. Das gilt jetzt. Es gilt für Zeit und Ewigkeit. In der Taufe wird uns unsere Schuld vergeben. Was auch immer unser Leben belastet hat, es soll uns nicht nachhängen. In der Taufe stirbt unser alter Mensch, der Mensch ohne Gottes Hilfe. ohne Gottes, der von Gottes Liebe nichts wusste. Wir werden in das Wasser eingetaucht, so wie in ein Grab gelegt. Das ist das Bild. Und dann stehen wir wieder auf, wie Christus auferstanden ist zum ewigen Leben. Das Leben mit Christus ist das ewige Leben. Es ist eine ganz neue Qualität. Ewig heißt ja nicht nur, es geht immer weiter so, sondern es hat eine neue Qualität. Und es hört auch nicht mehr auf. Auch wenn wir sterben, werden wir in seiner Nähe sein und er wird uns neu schaffen. Das hat uns unser Herr Jesus Christus fest zugesagt. Und Christus ist das ewige Leben. Es beginnt also nicht erst nach dem Tod, wenn Christus uns zu sich ruft und wir neu geschaffen werden, sondern das ewige Leben beginnt damit, dass wir Christen werden, wiedergeboren und getauft. Auch in Römer 6 kann man das nachlesen. Wer das zu Hause machen will, schlagt das mal auf im Neuen Testament. In der Taufe schließt der heilige Gott mit uns einen Bund. Man kann diesen Taufbund mit dem Bund der Ehe vergleichen. Da gibt es eine ganze Menge Parallelen und das nicht ganz zufällig, weil in beiden Fällen hat das mit ganz viel Liebe zu tun. Beides ist ein Bund zwischen Personen, also zwischen Gott und mir, genauso wie wenn man in der Ehe sagt, zwischen dem Mann und der Frau. Beides ist ein Bund auf Dauer, beides ein Bund zwischen Personen, die sich schon vorher kennen und lieben, jedenfalls in den meisten, in unseren Kulturen ist es so. Kein Wunder, dass der Bund der Ehe in der Bibel oft herangezogen wird, um Gottes Bund mit uns zu verdeutlichen. Das Bild hat Grenzen, ja, unsere Beziehung zu Gott ist noch fester und tiefer, als sie zu Menschen sein kann. Aber ich will dieses Bild mal gebrauchen. Die Gemeinschaft, die in der Taufe entsteht, die Gemeinschaft zu Gott, auch zu anderen Menschen, zu der Gemeinde, die ist nämlich verbindlich. Wenn zwei Menschen heiraten, gehören sie für immer zusammen. Sie sagen ja nicht, ja, wir gehören zusammen, solange uns das noch gefällt, sondern sie sagen das sich zu für ihr Leben. Wer Ja sagt zu Gott, sagt damit auch Nein zu anderen Göttern und Mächten. Und Götter sind für mich alle Dinge und alles, was wichtiger ist als Gott. Ich sage, ich nehme nichts mehr wichtiger als Gott. Diese Götzen müssen verschwinden, sie dürfen niemals wichtiger werden in meinem Leben als Gott. Verbindlich. Und sie ist persönlich. Man kann ja bekanntlich und glücklicherweise nur persönlich heiraten, sich für einen Ehepartner entscheiden. Auch wenn in anderen Kulturen die Eltern den Partner aussuchen, ja, dann muss man ja wenigstens im Nachhinein Ja sagen zueinander, sonst wird es ja eine ziemliche Quälerei. Persönlich. Meine Beziehung zu Gott ist persönlich. Sie ist freiwillig. Ein Zwang darf niemals eine Rolle spielen. Auch kein Gruppenzwang. Keiner soll sich taufen lassen, weil es andere auch tun. Oder weil der Pastor es will. Oder weil das BAMF eine Bescheinigung fordert. Sondern nur wer von Gott gerufen ist und ihm vertrauensvoll antwortet, der soll sich taufen lassen. Aber der soll es dann auch. Vertrauensvoll. Als ich geheiratet habe, habe ich mich ja in die Hand meiner Frau begeben. Ich wusste gar nicht, wie sehr. Ich liefere mich in der Taufe Gott ganz und gar aus. Ihm gehört mein Leben. Und zwar, und das ist das Nächste, uneingeschränkt. Wer heiratet, nimmt, wenn es gut läuft, seinen Partner so an, wie er ist. Er sagt Ja zu seinem Partner mit seinen Gaben, aber auch mit seinen Einschränkungen und Behinderungen. Er nimmt ihn so an, wie er ist und verspricht, zu ihm zu stehen, ganz gleich, was da noch kommt. So nimmt Gott dich an, mit allen deinen guten, auch mit deinen schwierigen und schlechten Seiten. Bei Gott ist aber dann doch etwas noch anders als in einer guten Partnerschaft. In einer guten Ehe versuchen die Partner niemals, sich gegenseitig zu verändern. Das geht nämlich schief. In einer Ehe versuchen wir nicht, uns gegenseitig zu verändern, hoffentlich. Wenn wir aber zu Gott Ja sagen, dann passiert einfach Veränderung, dann verändert er dich nämlich. Natürlich nicht ohne deinen Willen, nicht ohne deine Mitarbeit. Die Seiten, die zu ihm, zu Gott passen, die werden stärker. Die Seiten an dir, die nicht zu Gott passen, die werden schwächer. Es ist auch ganz wichtig, es ist auch umgekehrt wichtig, ganz Ja zu sagen zu Gott. Ich suche mir ja auch nicht aus, was mir an ihm gefällt. Gott ist ganz und gar gut für mich, ob mir das im Moment einleuchtet oder auch mal nicht. uneingeschränkt. Und hoffentlich merkt man das heute auch, fröhlich. Hochzeit zu feiern ist ja wohl eine fröhliche Sache. Das schönste Fest, was es so gibt. Hochzeit, wir sagen hohe Zeit, ja. Das gilt sowohl für die Eheleute, die geben ja auch einiges auf, ja, zum Beispiel an Unabhängigkeit oder so. Aber weil sie sich lieben, ist das Geschenk des gemeinsamen Lebens so groß, dass alles der andere nicht zählt. Ja, die marschieren da einfach durch, die sagen, das will ich jetzt. Und es ist öffentlich. Hochzeit geht ja nicht nur die zwei Brautleute was an. Alle sollen es wissen, dass die beiden zusammengehören. Sie übernehmen Verantwortung füreinander und für ihre Familie. Alle können sich mitfreuen. Und das führt mich schon zu dem nächsten Punkt, dem vierten. Was unbedingt dazu gehört, ist die Eingliederung in eine Gemeinde. Sie wurden der Gemeinde hinzugetan, haben wir in der Apostelgeschichte gelesen. So wie wir mit Christus ganz eng verbunden werden, so werden wir in der Gemeinde mit unseren Schwestern und Brüdern beieinander verbunden. Und das Ganze ist so ein bisschen wie ein Dreieck. Kann man das mal sehen? Je näher wir einander kommen, umso näher stehen wir auch Gott. Das ist fast naturgesetzlich miteinander verbunden in einer Gemeinde. Das gilt nur für eine Gemeinde. Vorhin habe ich gesagt, die Wiedergeburt führt dazu, dass ein geistliches Baby geboren wird in eine Familie hinein. Und die Familie freut sich darüber. Sie ist für das Baby ja lebenswichtig. Ja? Ich bin, hoffentlich sieht man es mir nicht an, gerade Opa geworden. Freue mich riesig. Habe meine kleine Enkelin im Arm gehabt und habe gemerkt, wie zerbrechlich die ist. Und wie sehr sie jetzt auf ja, ihre Eltern und ihre Umgebung angewiesen ist, sage ich euch nichts Neues. Das ist auch in der Gemeinde so. Auch hier hat das Bild seine Grenzen. Eine natürliche Familie ist ja ein Durchgangsstadion. Ja, ich muss wissen, meine Kinder gehören mir nicht. Vom ersten Tag an fange ich schon an, sie wieder loszulassen. Sie sollen ja später ein selbstständiges Leben führen, eine eigene Familie gründen. Die Familie Gottes hat ihre Funktion erst erfüllt, wenn Jesus wiederkommt. In diesem Sinne sind wir also alle Kinder in der Familie Gottes und wir sind Geschwister. Wir werden auch erwachsen, nicht? Wir sind ja hoffentlich dann auch erwachsene Geschwister. Da reagiert man anders als Teenager. Was braucht ein Kind, das neu in die Familie hineinkommt? Ein Kind braucht eine Familie, um Nahrung und Schutz für sein Leben zu finden. Ein Kind braucht eine Familie, um zu lernen, wie man in einer Gemeinschaft lebt. Das lernt ein Kind doch nicht erst im Kindergarten. Das lernt es doch schon in der Familie, wenn es gut läuft. Ein Kind braucht eine Familie, um Werte und Überzeugungen zu lernen. Was hat uns mehr geprägt als unsere Herkunftsfamilie? Hoffentlich mit guten Prägungen. Sonst müssen wir umlernen und das ist sehr schwer. Ein Kind braucht eine Familie, um eine echte und starke Persönlichkeit zu werden. Wenn einem Kind die Familie fehlt oder wenn die Familie gestört ist, dann wird ganz schnell dieses kleine Wesen auch krank. Und das hat oft Folgen bis ins hohe Alter hinein, wie wir wissen. Und das gilt genauso für Menschen, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind. Die Familie, in die ein junger Christ hineingeboren wird, nennen wir Gemeinde. Und das neutestamentliche Wort, das Neue Testament ist ja in Griechisch verfasst, ist Ekklesia. Ekklesia, das sind die, die Gott herausgerufen hat, die Gott zu sich gerufen hat. Herausgerufene ist die wörtliche Übersetzung. Christus selbst baut seine Gemeinde, indem er Menschen zu sich ruft. Und er wird für seine Gemeinde sorgen. Er selbst wird in der Zeit zwischen seiner Auferstehung vor 2000 Jahren und seiner endgültigen Wiederkunft die Gemeinschaft der Menschen schaffen, die sich zu ihm bekennt. Durch den Heiligen Geist hat die Gemeinde die Kraft, die sie für ihre Aufgaben braucht. Und wenn man erwachsen wird, wächst man mehr und mehr hinein und wird zu dem, der von einem, der versorgt wird, auch zu jemand, der andere versorgen kann, der jetzt selbstständig im Glauben steht, der die Kraft hat, für andere da zu sein. Es ist der Geist Jesu Christi, der uns verbindet. Er ist der Herr, der uns mit seinem Leben erfüllt und der uns auch Ordnungen und Weisungen gibt, wie wir miteinander umgehen können. Eine Gemeinschaft ist die Gemeinschaft derer, die wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet und getauft sind. Deshalb werdet ihr alle, die ihr hier getauft werdet, auch in die Gemeinde aufgenommen. Und ihr findet da auch eure Gemeinschaft, zum Teil auch in kleineren Gruppen. So ist das in größeren Gemeinden, dass man kleinere Gruppen hat. Eine davon lebt in Osthofen, werden euch Osthofener begleiten. Ja, andere sind hier direkt in Mainz angesiedelt. Durch die Mission des Paulus wurde deutlich, dass diese Ekklesia, die eine weltweite Größe ist, ja, sie besteht ja weltweit und das ist schön. Wo immer ich Christen treffe in der Welt, weiß ich, sie gehören auch zu mir. Und sie wird konkret in einer Gemeinde vor Ort durch Menschen, die ich kenne, die mich kennen, die mir helfen können, die mich auch korrigieren können, wenn ich mal schief liege, die mich ermutigen, aber auch ermahnen. Nochmal, wenn die Gemeinde groß ist, dann ist es wichtig, in einer kleinen Untergruppe, in einem Bibelkreis, einem Hauskreis zu sein, vielleicht einem Mitarbeiterkreis, wo man sich gut kennenlernen kann, wo echte Gemeinschaft entsteht. Denn je größer die Gruppe wird, desto theoretischer wird die Gemeinschaft. In einer kleinen Gruppe wird sie praktisch. Der Glaube kann auf Dauer nicht lebensfähig bleiben ohne diese Gemeinschaft. Denn wir sind auch Tag für Tag Einflüssen ausgesetzt, die unseren Glauben angreifen, die unser Herz anfressen. Wir reden mit Menschen, die ganz andere Dinge bewegen als das, was wir mit großer Freude erfahren haben. Wir lesen und hören und die Atmosphäre, die uns umgibt, vieles greift davon auch unseren Glauben an. Wer keine Gemeinde hat, keine Menschen, die sich im Kraftfeld Gottes befinden, wird auf Dauer innerlich als Christ erfrieren, geistlich erfrieren. Vier Dinge, die wir also nicht auseinanderreißen sollten. Erstens die Umkehr. Gott ruft mich und ich antworte vertrauensvoll. Und dann ist die Taufe dran. Und verbunden mit dieser Umkehr und der Taufe ist der Empfang des Heiligen Geistes. Das heißt, dass er mich ganz erfüllt. Ich gehöre dann verbindlich zu einer Gemeinschaft von Christen, der Gemeinde. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen für diesen Weg. Amen.